Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es mal wieder ein Podcast ohne Gäste, nur mit Michael und mir. Wir haben festgestellt, dass es zwar informativ ist, wenn wir über viele interessante Themen auch mit Gästen sprechen, aber der Real Talk zwischen Michael und mir kommt in der Regel besonders gut an. Wohl auch, weil wir in solchen Folgen kein Blatt vor den Mund nehmen, offen sprechen und auch mal die Hosen herunterlassen und von eigenen Erfahrungen berichten. Heute sprechen wir über Mythen, also Glaubenssätze, die so allgemein verbreitet sind, was die Selbstständigkeit und das Handwerk betrifft. Kurz und knackig, los geht's.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid, sowohl auf YouTube wie als auch im Podcast. Also, ich bin mal gespannt. Heute Morgen haben wir uns kurz unterhalten, Karl-Heinz. Du hast das Thema, diesen Vorschlag gemacht. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen es mal so 7 Mythen vor. Und ich werde dir dann die Fragen stellen. Du wirst darauf antworten und dann am Ende gebe ich meinen eigenen Senf dazu. Wir haben das jetzt nicht abgestimmt, also nicht, dass wir jetzt immer der gleichen Meinung sind. Ehrlich gesagt, kenne ich deine Meinung auch gar nicht. Du kennst auch meine Meinung jetzt explizit nicht in diesen einzelnen Fällen. Und ich bin mal gespannt, ob wir davon ja irgendwie abdriften oder ob wir am Ende einstimmig rausgehen. Also, bist du bereit?
Los geht's, Michael, hau rein.
Also, der erste Mythos. Die Ausbildung zum Meister reicht völlig aus, weil wir sind ja dann quasi in die Lage versetzt worden per Handwerksordnung, um eine Firma zu führen, also um eine Firma erfolgreich zu führen, zu übernehmen oder sich generell selbstständig zu machen. Also, wie siehst du das?
Also ich glaube natürlich, es reicht nicht, ja. Und ich weiß es auch aus Erfahrung. Also ganz ehrlich, ich war ja damals zweite Generation und als ich von der Meisterschule kam, war ich schon sehr von mir überzeugt. Und dann habe gedacht, boah, jetzt kannst du alles, jetzt bist du erfolgreicher Unternehmer. Das war jetzt nicht so. Ja, also ganz ehrlich, ich habe mich da auch noch viel auf meinen Vater verlassen, habe auch viele Dinge von meinem Vater übernommen, habe auch viele Glaubenssätze von meinem Vater übernommen und habe dann erst im Laufe der Zeit festgestellt, dass das echte Leben anders aussieht. Ja. Also ich finde es bewundernswert. Ich kenne junge Kolleginnen und Kollegen, die kommen von der Meisterschule, die sind echte Käpsele, ja. Also die, als wenn sie es in ihren Genen hätten, die sind einfach die geborenen Unternehmer. Aber manche vielleicht auch eher nicht. Manche haben auch gar nicht den Horizont. Ich sage das ja immer gern mit dem Horizont und das meine ich auch gar nicht negativ, zu verstehen, um was es wirklich geht. Aber ich sage mal so, Fuchs zu werden, ja, so richtig die Sache im Griff zu haben, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, Mitarbeiter gut im Griff zu haben, das lernt man nicht auf der Meisterschule. Fachtechnik, ja, aber auch da stellen wir beide ja immer wieder fest, ja, auch das reicht oft nicht fürs berufliche Leben. Manchmal muss man erst irgendwie teure Fehler machen, um dann zur Erkenntnis zu kommen. Und ich habe auch in meinem Leben schon Dinge gemacht, die Geld gekostet haben. Man lernt daraus, aber es tut halt weh. Nein, ich glaube nicht, dass die Ausbildung zum Meister fürs echte Leben reicht. Und deswegen gehe ich ja auch an Meisterschulen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass auch Praktiker, die auch eine gewisse Lebenserfahrung haben, optional on top nach der Meisterschule eigentlich draufgeschaltet gehören.
Ja, wir haben uns da, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Also auch ich bin der Meinung, es müsste sowas wie ein Unternehmerführerschein geben. Aber ich glaube, wir sollten das so ein bisschen auseinander dröseln. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer. Also wenn du Unternehmer werden willst, und darum geht es ja auch, ja, dann ist das ein komplett neuer Beruf und der hat nicht nur was mit der Meisterausbildung zu tun. Da kriegst du zwar so das Rüstzeug, aber am Ende wirst du mehr so in Richtung technische Betriebsleitung ausgebildet. Zum Unternehmer gehört mehr. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich habe auch am meisten gelernt, ja, durch meine Fehler. Und am besten ist, wenn man Fehler macht, die man am Ende des Tages auch bezahlen kann. Aber dadurch entwickelst du dich auch weiter. Und ich hätte mir gewünscht, in der damaligen Zeit, als ich auch sehr viele Fehler auch hintereinander gemacht habe, dass da vielleicht der ein oder andere da gewesen wäre, der auch sein Wissen jetzt auch völlig altruistisch da mal weitergibt, ohne zu sagen, hier, du musst das so oder so machen. Weil am Ende machen musst du gar nichts. Ja, du kannst, du darfst. Aber es ist halt einfacher, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt. Und dann gehört es mit dazu, dass du dir ein Netzwerk aufbaust, dass du dir ein Unternehmernetzwerk aufbaust, ob das jetzt die Innung ist, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, oder irgendein anderes Netzwerk, in dem du dich austauschst. Und da ist es auch wichtig, dass du selbst nicht der Beste und nicht der Erfolgreichste bist, weil du bist am Ende die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du die Familie mal außen vor lässt, dann muss es immer ein paar sein, von denen du auch lernen kannst. Also, ich bin da völlig bei dir. Die Ausbildung zum Meister reicht nicht aus, um erfolgreich ein Unternehmen übernehmen oder führen zu können.
Ich finde es so lustig, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, und das geht mir ja genauso, oder mit dir haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn du so 30, 35 Jahre selbstständig bist, hört man ganz oft, wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute weiß, ja. Also der Satz fällt einfach so oft. Und er zeigt eben das Grundproblem. Am Ende deines beruflichen Lebens bist du eigentlich fit genug, um alles oder vieles richtig zu machen. Aber es wird halt nicht weitergegeben oder nicht so weitergegeben, wie es vielleicht notwendig wäre. Und das ist, glaube ich, das Schade daran. Und was mich schon immer gestört hat, seit ich denken kann und seit ich irgendwie Handwerker bin, dass man immer wieder das Rad neu erfinden will oder muss. Dabei ist eigentlich alles da, was man braucht, um das Rüstzeug zu haben. Ja, man muss es sich nur aneignen. Ich habe übrigens gerade einen lustigen Spruch noch vor mir hier auf meinem Tablet, den ich vor kurzem gefunden hatte. Ich kannte den noch gar nicht. Kurt Tucholsky, also vielen dürfte der Name bekannt sein, der hat ja sehr viel geschrieben. Der sagt, Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Da musste ich so schmunzeln, ja, weil ich glaube, die Wahrnehmung zwischen Realität und Wunschdenken, die geht manchmal auch auseinander. Und da ist, glaube ich, der Tipp, wenn man nicht vorankommt und es nicht läuft, sollte man vielleicht jemand Fremdes mal drauf gucken lassen.
Genau. Ja, also, wie gesagt, die Ausbildung zum Meister, glaube ich, sind wir uns einig. Also zumindest mal in dem Fall reicht so alleine nicht aus. Also Fehler machen gehört mit dazu. Erfahrung sammeln gehört auch mit dazu. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal so den zweiten Mythos an. Also man arbeitet selbst und ständig und eine 7-Tage-Woche ist völlig normal. Und zuerst kommt die Firma und dann kommt die Familie und ja, dann irgendwann Freunde und Bekannten.
Ja,
Wie siehst du das?
oder
Oder gar
Sport,
nichts?
doch, doch, oder Sport, Mindset, Gesundheit, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, ja. Es sind ja so viele Dinge. Tatsächlich bin ich auch so aufgewachsen, ja. Mein Vater hat 7 Tage die Woche gearbeitet. Es war halt damals einfach auch nötig, warum auch immer, ja. Und an der Stelle möchte ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, der sagt, man kommt auch mit deutlich weniger Stunden die Woche zurecht. Aber es gibt natürlich Zeiten, da musst du Vollgas geben. Da braucht man gar nicht drüber reden, ja. Wenn es nötig ist, musst du Vollgas geben. Da brauchst du auch nicht rumheulen und da muss auch tatsächlich alles andere zurückstecken. Aber ganz ehrlich, junge Menschen wollen das heute nicht mehr. Ja. Ich kenne ganz viele, oder die sagen, ich bin quasi ohne Vater aufgewachsen, weil der war ja eh nur in der Firma und hatte keine Zeit für mich. Ne. Das kriegt man dann später vorgehalten, wenn man mal groß ist oder mal alt ist. Ja, dann sagen die Kinder einem sowas. Ist nicht so cool, ja. Und ganz ehrlich, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mit einer jungen Kollegin gesprochen, der ihr Vater auch 7 Tage die Woche arbeitet. Und da ist es aber so, der macht es gern, ja. Also es gibt ja auch wirklich Menschen, die eigentlich 7 Tage die Woche gern arbeiten, vielleicht gern im Büro sind. Da stellt sich mir immer die Frage, ist das Büro vielleicht angenehmer wie daheim, ja? Haut man lieber daheim ab, weil man irgendwie egal wo sein möchte, nur nicht zu Hause. Also das ist natürlich mit Spaß gemeint, obwohl manchmal ist natürlich auch ein bisschen Ernst dabei. Aber tatsächlich eine 7-Tage-Woche ist nicht gesund. Ich kenne auch auf Social Media einen, das ist ein Maler Gipshaus im Raum Stuttgart, der ist echt erfolgreich, Social Media mäßig. Aber der ist nur am Schaffen. Ja, egal, wann der postet, Samstag, Sonntag, nachts, der ist nur am Schaffen. Der ist noch jung, der ist noch so um die 40 rum. Wenn der das cool findet, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ganz ehrlich, das ist nicht gesund, ja. Und du brauchst es auch nicht. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was man heute wirklich mal sagen muss. Und das ist ja auch so eine Geschichte, die ich so ein bisschen vorantreiben möchte, weil ich es auch selber bei mir ausprobiert habe. Ich glaube, wenn du fokussiert arbeitest mit den richtigen Prozessen, schaffst du dein selbstständiges Unternehmertum halt auch in 4, 5 Tagen. Und wenn du dann willst, kannst du immer noch 6 oder 7 Tage arbeiten. Aber du musst es nicht. Und das Wichtigste, was ich hier an der Stelle sagen möchte, ist es cool, wenn du erfolgreicher Unternehmer bist und die Familie ist kaputt? oder du bist krank oder Dinge passieren, die du dir so nie vorgestellt hast. Ist das wirklich erfüllenswert? Möchte man das? Ich glaube nicht. Und junge Menschen in der heutigen Generation, die wollen das ganz sicher nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch mal zeigen, dass es total schön ist, auch in einer 4-5-Tage-Woche fokussiert mit den richtigen Prozessen Gas zu geben, um dann einfach auch Freizeit zu haben, Zeit für die Familie zu haben. Denn das ist doch eigentlich das Leben, auf das es ankommt. Du machst doch eigentlich deinen Job als Unternehmer, um dir ein schönes Leben leisten zu können. Wenn du das völlig allein machst, weiß nicht, ob das toll ist.
Ja, dann sind wir gute Beispiele.
Ja.
Ich sehe jetzt gerade auf die Uhr, 14:18 Uhr und es ist Samstag. Arbeitest du morgen?
Mit Sicherheit werde ich
Morgen.
morgen auch wieder einiges für die Dinge tun, die mich interessieren. Aber man muss fairerweise sagen, erstens sehe ich meine Familie trotzdem und zweitens, ich empfinde es halt nicht als Arbeit.
Genau. Ich glaube, am Ende geht es darum, dass man das, was man tut, dass man das gerne tut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und ja, dass man immer so ein bisschen auch auf sich selbst hört, in sich reinschaut und guckt, dass man nicht überlastet ist.
Ja.
Manche sind mit 2 Tagen schon überlastet in der Woche, habe ich so das Gefühl. Und andere kriegst du nach 7 Tagen nicht kaputt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist für Unternehmer, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, und zwar der Verantwortung sich selbst gegenüber. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Unternehmen und du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und dann kannst du, wenn du selbst motiviert bist, kannst du andere motivieren. Und ich glaube, darum geht es am Ende auch, ob 3, 4, 5, 6 oder 7 Tage. Was ist angemessen? Also ich wage nicht, da für andere ein Urteil aussprechen zu können, aber bin da völlig bei dir. Es muss so sein, dass du noch genügend Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hast. Ja, und
Ich
wenn
denke,
die
wenn du dir, ich
außerhalb der
denke,
Arbeit sind, dann musst
ja,
du das auch machen,
ich
ja.
denke, wenn du dir Pläne und Ziele mal machst, wenn du dir mal wirklich mal dich mal hinsetzt, auch vielleicht mit deiner Familie zusammen und dir überlegst, was will ich denn heute in einem Jahr, in 10 Jahren, wo sehe ich mich denn irgendwann mal und bin ich dann damit glücklich, dann ist, glaube ich, auch schon viel Gutes getan. Und wenn halt dazu gehört, dass du sagst, okay, meine Familie und ich haben uns jetzt entschlossen, die nächsten 1, 2, 5, 10 Jahre richtig Vollgas zu geben, um dann mein Ziel oder unser gemeinsames Ziel zu erreichen, ist es ja auch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, ich kenne schon noch die Realität von Menschen, die Tag und Nacht schaffen. Und irgendwie ist geil anders, ja.
Ja, auf alle Fälle. Also wenn das alles nur mit Druck und wenn das alles irgendwie nur mit Schmerz verbunden ist, dann ist das, bin ich da völlig bei dir. Aber guck mal, also wenn ich mir zum Beispiel so mein Arbeitsleben mir so anschaue, also ich mache das gerne. Ja, also ich arbeite echt gerne, mir macht das Spaß, aber das war auch nicht immer so. Das
Ja.
heißt, du musst dir auch ein vernünftiges Umfeld schaffen. Du musst dir Mitarbeiter suchen, die zu dir, zu deiner Philosophie und auch zu deinen Werten passen. Ich glaube, wenn du das geschafft hast, und dann kann auch Arbeit tatsächlich Spaß machen.
Ja.
Und je nachdem, wie bei allem, ist es aber so, du darfst nicht übertreiben. Ich bin auch der Meinung, Arbeit kann auch süchtig machen.
Ja.
Also wenn du zu viel arbeitest, und dann ist das wie eine Sucht, und am Ende, glaube ich, kommt es nicht darauf an, wie viel du machst, sondern dass du das Richtige machst.
Ja,
Ich glaube, das
auf
ist
jeden
viel
Fall.
wichtiger, dass man irgendwann mal überlegt, okay, muss ich das überhaupt machen? Ist das tatsächlich notwendig? Ist das Kunst oder kann das weg? Und man muss eine gewisse Leichtigkeit damit reinkommen. Und dann glaube ich, dann machst du dir auch gar keine Gedanken darüber, wie spät es ist, ja, oder welcher Tag es ist. Wie du sagst, es gibt manchmal Situationen, da musst du, ob du willst oder nicht, da gibt es nur eins, da gibt es Vollgas und Attacke. Aber ansonsten musst du dir das schon so einrichten, dass es für dich gut passt.
Okay, weiter geht's.
Also, dritter Mythos. Handwerk hat goldenen Boden. Der Spruch ist ewig alt, ja. Und wenn du erstmal selbstständig bist, dann verdienst du Kohle ohne Ende. Da
Das ist,
lacht
glaube
er.
ich, so die Vorstellung, die jeder hat, ja. Vor allem vielleicht auch die Mitarbeiter von ihren Chefs. Das ist, man verdient Geld ohne Ende und das macht richtig Spaß und man hat nur Freude als Unternehmer und du weißt gar nicht, wohin mit der vielen Kohle. Ich glaube, das stimmt halt generell so nicht, ja. Also, ja, Handwerk ist zukunftssicher. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe überhaupt keinen Zweifel dran. Handwerker werden benötigt. Wir werden leider immer weniger, weil halt immer weniger Lust haben, Handwerker zu lernen oder zu werden oder auch in der Selbstständigkeit und in der Nachfolge. Und das ist keine gute Entwicklung. Denn bei aller Digitalisierung, bei all dem, was wir tun, wir brauchen halt auch Leute, die Häuser, Gebäude, Straßen, was auch immer bauen. Denn die bauen sich nicht von allein und auch nicht alles wird irgendwie von irgendwelchen Robotern irgendwann mal gebaut werden können. Also Handwerk hat goldenen Boden, weil Handwerk wird gebraucht. Punkt. Darüber braucht man gar nicht reden. Und wenn jemand den Weg in die Ausbildung zum Handwerker geht oder sich mal selbstständig macht, hat er schon viel Erfolg. Tatsächlich ist es so, glaube ich, was mich immer so fertig gemacht hat in den vielen Jahren, ist dieses fremdgesteuerte, veränderte Förderbedingungen. Irgendwelche Situationen ändern sich. In Corona von heute auf morgen hast du einen Lockdown. Ein halbes Jahr später kosten plötzlich die Materialien das Doppelte. Du kannst es gar nicht so eins und eins mit deinen Kunden verrechnen. Und diese Volatilität, auch dann, wenn zum Beispiel jetzt gerade bricht der Neubau weg, man merkt, Kollegen werden extrem unruhig, fangen an, die Preise runterzusenken, weil sie Angst davor haben, keine Arbeit mehr zu haben. Und das wirkt sich immer so stark schwankend auf unseren Markt aus. Und es bringt auch so viel Unsicherheit, ja. Auch persönliche Unsicherheit, wo du denkst, boah, eigentlich ist Handwerk geil, aber was passiert morgen, ja? Haut's mich morgen um? Ist alles noch im grünen Bereich? Und deswegen, glaube ich, muss man sich gut aufstellen. Man muss wissen, was man bewältigt. Ja, man darf nicht, wir kommen gleich noch zu dem Thema, was Wachstum angeht. Man darf nicht einfach immer noch größer werden, weil es halt gerade passt oder läuft, sondern man muss schon den Markt auch ein bisschen im Blick behalten und man muss Rücklagen bilden. Und ich sage immer, wenn jemand sagt, du verdienst doch einen Haufen Geld, ja, dann sage ich, A, stimmt das nicht immer, weil manchmal ist es auch nicht so. Ja, wir haben ja auch Risiken. Es regnet tagelang, ja. Du hast irgendwelche Baustellen, die schwierig sind, die unerwartet viel komplizierter sind. Und es ist halt ein Irrglauben zu denken, man kann immer alles auf den Kunden umlegen. Nee, es gibt ein Restrisiko, was bei dir als Unternehmer bleibt und im Zweifelsfall kostet dich das Geld. Wenn du deine Mitarbeiter nicht im Griff hast, die Fachregeln nicht beachtest, du machst Fehler, kostet das Geld. Das kann man vermeiden, indem man sich darauf vorbereitet und versucht, halt den Weg richtig zu gehen, ja, und Fehler zu vermeiden. Aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon zu sagen, ja, man kann gutes Geld verdienen, aber du musst es direkt investieren in deine Mitarbeiter, in deine Infrastruktur, in Rücklagen, damit, wenn es knallt, du nicht gleich mit dem Rücken an der Wand stehst, sondern die Möglichkeit hast, das zu machen. Also es lohnt sich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es hat Risiken wie alles im Leben, aber es bietet auch sehr viele Chancen, erfolgreich zu sein. Und was ich immer sage, ich diskutiere ja oftmals dann auch irgendwie, Freiburg ist ja so rot-grün politisch. Wenn dann man hört, ja, ihr Unternehmer, ihr saugt ja eh nur alle Leute aus, um euch persönlich zu bereichern. Wie wäre es denn, wenn man mal drüber nachdenkt? Wir beide können das sagen, dass man 30, 35 Jahre Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz gegeben hat, dass die gutes Geld verdient haben, dass sie sich immer darauf verlassen konnten, dass das Geld rechtzeitig auf dem Konto ist. Davon profitieren auch denen ihre Familien. Das heißt, wir Unternehmer, klar, natürlich müssen wir auch einen gewissen persönlichen Erfolg haben, sonst fehlt die Motivation. Aber letztendlich reinvestieren wir doch so viel, und bieten so viel Mehrwert. Also ja, es lohnt sich, Handwerker zu sein und man kann gutes Geld verdienen, aber es kommt nicht von allein.
Ja, also ja. Da kann ich dir uneingeschränkt zustimmen. Handwerk hat goldenen Boden, bin ich völlig bei dir. Also überall da, wo du Empathie, kognitive Fähigkeiten brauchst, da wirst du gebraucht. Am Ende, wenn du viele Probleme deiner Zielgruppe löst, deiner Kunden, und wenn du das gut machst, dann kannst du auch gutes Geld verdienen. Und ich bin da völlig bei dir. Wir haben momentan etwas verschrobene Wahrnehmung von vielen, die denken, die den Karren ziehen, die dafür sorgen, dass ja Kohle verdient wird, die werden behandelt, als wären sie Kapitalisten, wären sie Ausbeuter und so weiter. Und dass das alles im Überfluss da wäre, ohne dass man dafür Leistung erbringen muss. Und das ist, finde ich, von der Einstellung her ein großes Problem. Wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist und wenn du auch ein bisschen mehr Geld verdienst wie vielleicht deine Mitarbeiter, dann hast du, wie du sagst, auch ein ganz anderes Risiko. Du musst auch wieder reinvestieren, musst auch für, sagen wir mal, saure Gurkezeiten, musst du bereit sein, da auch wieder genügend Futter zu haben, dass es weitergeht. Ja, also wir wollen ja jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen und wollen ja hier nicht nur schwarz malen, auch für die, die jetzt gerade so vor der Entscheidung stehen, sich selbstständig zu machen. Ja, mach das, ohne Frage. Ja, du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht. Gute Leute werden gebraucht. Wir brauchen Unternehmer. Wir brauchen auch vielleicht ein neues Unternehmerdenken an dieser Stelle. Und wenn du das gut machst, wenn du viele Probleme löst, dann wirst du auch gutes Geld verdienen.
Ja, das passt.
Genau. Vierter Mythos. Also man kann nie genug Mitarbeiter haben, wachsen, wachsen, wachsen und Eskalierung und Wachstum machen dich erfolgreich.
Das ist für mich immer was ganz Gruseliges, wenn ich das höre. Ja, ich sehe das ja auch in Social Media, sieht man ganz oft, wie Betriebe sich darstellen in der Skalierung drin. Ja, das kann funktionieren, gebe ich zu. Ja, es gibt also, erstens gibt es Unternehmer, die finden das cool, wenn ihr Laden größer wird. Ich kann es nicht, ja. Ich merke einfach, die Vorstellung, irgendwie 20, 50, 100, 1000 Menschen zu beschäftigen, wäre für mich irgendwie Vollkatastrophe. Möchte ich nicht. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, die Fakten in Deutschland, die, sagen wir mal, 80, 90% der Handwerksbetriebe in Deutschland haben eher 3 bis 5 Mitarbeiter. Bei der Größenordnung 3 Mitarbeiter bis 5 würde ich sagen, das schafft der Chef tagsüber noch mit oder zumindest zeitweise, damit der Laden läuft und macht dann halt abends oder am Wochenende sein Büro. Wenn du darüber hinausgehst, so bis 12 Mitarbeiter, ich bin ja der festen Überzeugung, ein Meister, 12 Mitarbeiter, jetzt erstmal so, ohne in die Tiefe zu gehen, das passt gut, ne? Das kriegt man gut hin, damit kommt man gut klar. Skalierung würde ja bedeuten, dass du weiter wachsen kannst, aber dann kannst du ja nicht, sag ich mal, du wächst jetzt von 12 auf 14 oder 16. Das ist so ein natürlicher Wachstum, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil, da wirst du mir sicher zustimmen, mehr Leute heißt nicht mehr Geld verdient, zwingend jetzt erstmal, ja. Und das heißt, eigentlich müsstest du ja dann, wenn du jetzt sagst, okay, ein Meister, 8, 10, 12 Mitarbeiter, und du sagst, jetzt will ich noch einen zweiten Meister, will skalieren und wachsen, müsstest du ja eigentlich verdoppeln, damit das Ganze erstmal so aus dem hohlen Bauch heraus betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und jetzt haben wir das Problem, ja, wir sind ja in einem Arbeitnehmermarkt, der leergefegt ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ich wachse jetzt und die 10 Leute, die du brauchst, die guten Leute, ja. Und wenn du jetzt irgendwie dich verdoppelst, dann brauchst du ja eine Führungsposition, die dir ja Aufgaben abnimmt, die du normalerweise als Meister selber machst. Das heißt, du kommst dann in Strukturen rein, die müssen funktionieren. Und da sehe ich halt das Problem. Natürlich ist Skalierung, wenn man das möchte, machbar. Und man kriegt es auch gut hin. Es gibt wirklich tolle Kollegen. Ich kenne einige in Baden-Württemberg, wo ich echt sage, wow, Respekt, ja, wie die das auf die Reihe kriegen. Andere Möglichkeit ist, Betriebe zu kaufen. Kennen wir auch, ne? Hatten wir auch bei uns schon jemanden im Podcast, der sagt, ich wachse dadurch, dass ich halt Betriebe übernehme. Kann man auch machen. Ich denke halt immer nur, dann musst du dir halt hundertprozentig sicher sein, dass die richtigen Leute an der richtigen Position sind. Und da stellt sich für mich halt immer die Frage, wenn die an dieser Position sind, wo die eigenverantwortlich arbeiten, können sie sich theoretisch auch selbstständig machen. Also ich hätte da immer so ein bisschen Angst auch davor, bei Wachstum quasi mir eine zweite Firma aufzubauen, die sich dann plötzlich von mir absplittet. Aber es geht natürlich, ja. Wir haben wirklich gute Beispiele von Betrieben, die skalieren. Ich finde aber, wenn wir doch 80, 90% Betriebe haben, die eher kleinere Betriebe sind, also 8, 5, 8, 10 Mitarbeiter, dann sollten wir vielleicht die erstmal abholen und erfolgreich auf Spur bringen. Wenn dann einzelne Betriebe sagen, sie möchten gern wachsen und skalieren, ganz ehrlich, dann braucht man auch Berater und Unterstützer, die dir zeigen, wie das geht. Also dieses natürliche Wachstum hatten wir in unserer Firma auch schon, wo einfach automatisch, weil sie halt an der Tür klingeln, immer Mitarbeiter dazukommen und du wirst größer und größer. Kann funktionieren. Ich habe da aber große Bauchschmerzen, dass das auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Ja, also ich habe ja damals meinen Betrieb vor 32 Jahren gegründet und wir sind im Prinzip gewachsen, ohne dass die Prozesse mitgewachsen sind. Das war so eines unserer größten Probleme, haben wir irgendwann Chaos gehabt. Ja, jeder hat gemacht, was er wollte, keiner, was er sollte, aber alle haben mitgemacht. Und das, glaube ich, ist schon mal das Erste. Ich finde, Skalierung und Wachstum in Verbindung mit Menschen zu nennen, finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so passend. Also für mich sind skalierbare Produkte digitale Produkte. Wenn du ein E-Book hast und sagst, ob das jetzt einer sich anguckt oder 100, das E-Book nutze ich dadurch weniger ab oder mehr ab. Oder wenn du einen Online-Kurs hast und die Plattform kann das aufnehmen, ja, dann ist das für mich ein skalierbares Produkt, eine skalierbare Dienstleistung. Also ich weiß nicht, ob Wachstum auch immer mit mehr Mitarbeiter unmittelbar zu tun hat. Du kannst doch auch wachsen, indem du mehr Dienstleistungen, bessere Dienstleistungsangebote, einen besseren Service anbietest, indem du deine Mitarbeiter auch wachsen lässt, indem du die fitter machst, indem du die besser ausbildest, indem du die zum Beispiel auch persönlich weiterbildest und nicht nur fachlich oder kaufmännisch. Also ja, am Ende muss ein Unternehmen, glaube ich, schon immer ein bisschen wachsen. Aber ob das jetzt immer was mit der unmittelbaren Größe zu tun hat, ich glaube, es muss wachsen, indem es sich verbessert. Ja, indem es immer einen besseren, einen höheren Mehrwert bietet. Weil was wir ja auch haben, wir haben ja einen natürlichen Schrumpf. Das heißt also, Mitarbeiter scheiden aus, Mitarbeiter gehen in Rente, Mitarbeiter wechseln, wie auch immer. Und da musst du schon ein bisschen gegensteuern. Also,
Ausbildung, ne?
ja,
Ausbildung.
Ausbildung ist ein wichtiges Thema. Nochmal, okay, um das abzukürzen, Wachstum und Skalierung haben nicht automatisch was mit mehr Mitarbeiter zu tun, sondern ein Unternehmen muss wachsen, aber das kann durchaus auch intrinsisch sein, das kann durchaus auch mit mehr Service, mehr Leistung, besseren Angebote, auch erfolgreichere Mitarbeiter sein. Das
Also,
ist meine Wahrnehmung.
der Gedanke von dir gefällt mir sehr gut, weil es ist auch das, was ja, ich sag mal, warum willst du wachsen? Weil du vielleicht mehr Geld verdienen möchtest, mehr Einfluss haben möchtest, mehr Aufträge annehmen möchtest. Aber das steht ja nicht mal eins zu eins mit dem Gewinn. Dein Gedanke gefällt mir jetzt auch sehr gut im Gespräch, dass man sagt, hol doch erstmal das Potenzial raus, was in deiner Firma vorhanden ist.
Ja.
Nutz doch erstmal den Human Faktor, also die Menschen, die bei dir arbeiten und die Umgebung und die Kunden, die da sind. Wir hatten ja vor kurzem mal einen Post gehabt, wir beide haben uns auch darüber unterhalten, ich möchte jetzt aber keinen Namen nennen, wo einer extrem skaliert hat, ohne mehr Mitarbeiter zu haben. Der hat einfach seinen Jahresumsatz vervielfacht, weil er mal angefangen hat, die Prozesse richtig zu machen, weil er eine glasklare Kundenkommunikation gemacht hat, weil er gesagt hat, er macht nur noch das, was Geld bringt und die Sachen, die kein Geld bringen, die lässt er sein. Also finde ich gut, der Gedanke, ja, skalieren, Wachstum, vielleicht erstmal das rausholen, was an Potenzial in der Firma vorhanden ist.
Ja, und vor allen Dingen arbeite an dem Potenzial der Mitarbeiter, arbeite daran, an den Stärken und nicht an den Schwächen und arbeite vor allen Dingen am Mindset. Also bei uns
Ja,
ist
ja.
das auch so. Ich kriege da die Krise, wenn jemand auflegt, nachdem er ein Kundengespräch geführt hat bei uns und stöhnt oder meckert über
Ja,
den
ja.
Kunden,
Ja,
denke
ja.
ich, verdammt, ohne unsere Kunden wäre es verdammt langweilig. Ja, und natürlich gibt es manchmal Situationen, da denkst du dir, wow, ja, war das jetzt notwendig. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, haben wir da auch noch ein riesiges Potenzial innerhalb unserer Unternehmen. Da musst du nicht unbedingt neue Mitarbeiter einstellen. Guck erstmal, dass du alles aus deinen Mitarbeitern rausholst.
Ja.
So,
Weiter geht's.
bevor wir wieder zu poetisch
Aber
werden,
echt, aber echt.
ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt hier die Kurve kriegen. Jetzt ein bisschen handfester und ich glaube, jetzt kriege ich dich. Fünfter Mythos. Die Mitgliedschaft einer Innung bringt nichts und ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Jetzt kommst du, Herr Landesinnungsmeister.
Oh, es ist echt hart, ne? Nee, also Spaß beiseite. Das hört man oft. Also es gibt ja, wir müssen auch ganz ehrlich sagen, unser Organisationsgrad könnte besser sein. Punkt. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, es gibt viele Betriebe, die in der heutigen Zeit vielleicht so Innungen noch antiquiert finden, ja, sagen, da hocken alte graue Menschen, die sowieso nichts mehr bewegen, die keinen Bock drauf haben, irgendwie innovativ sein und vorwärts bringen. Ich möchte mal ein paar Treppenstufen tiefer beginnen. Ich sehe die Innung als Netzwerk, ja. Also es ist doch so, wenn du Wir reden jetzt einfach auch, eine Innung ist ja, um das vielleicht für Zuhörer zu erklären, die nicht so oft damit zu tun haben, es gibt die lokale Dachdeckerinnung, die ist halt bei dir vor Ort, ja, in deiner Gegend, in deiner Umgebung, in deiner Stadt oder in einem etwas größeren Bereich. Dann gibt es Landesverband, das ist, was der Name schon sagt, Land, also wie Landesverband Baden-Württemberg, wo ich Landesinnungsmeister bin. Und dann gibt es einen Zentralverband, der an oberster Stelle angesiedelt ist, der sitzt in Köln, der dann alle Landesverbände unter sich vereint. Aber ich möchte gar nicht so hoch ansetzen, sondern ganz, ganz tief unten. Du bist Handwerker vor Ort und da gibt es eine Innung. Und ich glaube, es macht Sinn, in eine Innung einzutreten. Ich bin Überzeugungstäter. Mein Vater war schon viele Jahre vor mir Obermeister. Ich war dann auch im Vorstand der Dachdeckerinnung Freiburg. Und irgendwann mal bin ich dann aufgerückt zum Vorstand in Baden-Württemberg. Ich finde eine Innung aus mehreren Gründen gut. Erstens, mir ist es lieber, ich sitze mit dem Konkurrenten, der mir vielleicht nicht gefällt oder mit dem ich ein Problem habe, an einem Tisch und kann mal mit ihm über Probleme reden, wie dass er nicht in der Innung ist und wir arbeiten aneinander vorbei und tun uns vielleicht gegenseitig weh. Das soll jetzt kein Geklüngel sein. Vielleicht hört auch jemand zu, der sagt, ah, ihr sprecht euch ja eh untereinander ab. Nee, darum geht's gar nicht. Darum geht's wirklich nicht und das muss ich auch ganz weit hier von mir wegweisen. Es geht einfach darum, sag ich mal, dass man versucht, schon irgendwie in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Das kann auch technisch sein, das kann auch wirtschaftlich sein, das kann auch so viele Punkte haben. Und ich glaube, deswegen ist der erste Grund, warum man in der Innung sein muss. Der zweite Grund ist, das Netzwerk auch bei Unterstützung, wenn sie erforderlich ist, in Corona, wo alle erstmal so vor den Kopf geschlagen werden. Da muss ich sagen, hat unsere Berufsorganisation, finde ich, eine gute Figur gemacht. Weil wir relativ schnell mit Handlungsanleitungen, mit Informationen, mit Dokumenten, die einfach wichtig waren, um unser wirtschaftliches System am Laufen zu halten, voranzubringen. Dann Fachtechnik. Für mich ist Fachtechnik, du bist da ja auch sehr aktiv in diesen Bereichen. Ganz ehrlich, wo würden wir denn stehen, wenn es keine Fachregeln gibt? Und jeder wird irgendwie was machen und glauben, das ist halt dicht. Ich finde immer so lustig, wenn ich so Videos, ich möchte die Kollegen in anderen Ländern jetzt oder in anderen Gegenden außerhalb von Deutschland jetzt nicht schlecht machen. Aber wenn ich teilweise sehe, wie lustig die Dächer abdichten, denke ich, oh, bei uns wird jetzt schon der Gutachter an der Ecke stehen und wird dem einer auf den Kopf hauen, weil so geht's gar nicht. Die Fachregeln. Und ganz ehrlich, und ich sage es ja immer wieder auch an dieser Stelle, wir haben so tolle Kollegen, die diese Fachregeln ständig überarbeiten, verbessern, voranbringen. Ganz ehrlich, also ich glaube, so ein starkes Fachregelwerk, wie wir Dachdecker haben, das ist schon beeindruckend. Und auch da gehörst du halt mit dazu, wenn du in Erinnerung bist. Ja, und ich sage immer, wenn dir was stinkt, dann sag's halt. Und dann reden wir in den Gremien darüber, ob wir das vielleicht anders oder besser machen können. Also dieses ganze Netzwerk mit Intranet und Dokumente, die dir zur Verfügung stehen und Fortbildungsmaßnahmen, die dir zur Verfügung stehen und ganz ehrlich, die Ausbildung, auch selbst wenn du jetzt nicht einer Innung beitrittst, hast du eine Ausbildung in irgendeiner Berufsschule gehabt, du bist durch irgendeine Meisterschule gelaufen und machst dich dann irgendwann mal selbstständig, du hast ja alle Vorteile der Berufsorganisation schon genossen. Das muss man sich mal bewusst sein. Selbst diese Nicht-Mitgliedsbetriebe haben ja schon von unseren Leistungen der Innung partizipiert, weil die halten die Bildungszentren vor. Die investieren die Kohle, die gucken, dass die Lehrer da sind, damit auch die Ausbildung passiert. Das heißt, da hast du schon viele Vorteile. Und last but not least, wir haben auch Rahmenabkommen mit Herstellern, Lieferanten, wo du Vergünstigungen bekommst als Innungsmitglied. Und ich sage dir, dieser Innungsbeitrag, den wir leisten, den kannst du vielfach durch Leistungen, die unsere Gemeinschaft bieten, wieder reinholen. Und jetzt komme ich zum allerletzten Punkt. Ich hatte ja last but not least gesagt, junge Menschen sollten ins Ehrenamt gehen und sollten sich engagieren, auch über ihre Innung hinaus. Und was mir immer gut gefallen hat als junger Ehrenämtler, wenn du vor Ort bist, hast du natürlich immer eine Konkurrenzsituation. Die gibt es halt nun mal, ja. Die ist da, in guten Zeiten eher weniger, in schlechten Zeiten haut man sich auch mal gegenseitig auf den Kopf. Aber was ich halt cool finde, ist, wenn du jetzt dich irgendwie auf Landes- oder Bundesebene bewegst, triffst du Kollegen, die eben keine Konkurrenten von dir sind. Und mit denen kannst du auch mal über Dinge sprechen, die du vielleicht vor Ort nicht so sehr mit deinen Kollegen besprechen möchtest. Du kriegst Rückhalt, du kriegst Bestätigung. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht junge Menschen haben, die auch in Zukunft in unsere Innungen und ins Ehrenamt reingehen, dann wird es schwierig. Und damit komme ich zum allerletzten Punkt, dann bin ich aber wirklich fertig. Wir sind ja alle von Corona so ein bisschen kalt erwischt worden. Nach Corona ist Folgendes passiert oder während Corona. Die Digitalisierung hat ja plötzlich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Plötzlich gab es Software, Systeme, Online-Geschichten, die gab es ja bis dahin gar nicht. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass das wirkliche Leben schneller voranschreitet, wie wir in unseren Berufsorganisationen. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam mal mitziehen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen. Ich glaube, Innung ist geil, cool, ja. Man muss Mitglied werden, allein schon, weil das lokal schon so viele Vorteile bringt. Und ich möchte an der Stelle auch fürs Ehrenamt plädieren. Wir brauchen junge, moderne Menschen, die das Ehrenamt auch in Zukunft weiterbringen.
Ja, also du hast mir ja gar nichts mehr übrig gelassen.
Haha,
Also
war meine Absicht.
ich weiß, es gibt last but not least, es gibt last but not ganz least. Und also das habe ich jetzt hier auch gelernt. Ja, du hast wirklich alles mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Und die Innung ist ein Unternehmernetzwerk. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, wenn es dann manche gibt, die auf die Innung schimpfen. Gibt es ja
Oder das
auch.
Geld nicht investieren wollen, die paar
Ja.
Euro.
Genau, es gibt ja auch welche, die schimpfen, obwohl sie selbst mit drin sind. Auch hier gilt genau das Gleiche. Ja, wenn du was ändern willst, dann ändere was. Wenn du damit unzufrieden bist, dann mache es so, dass du zufrieden bist. Und diese Möglichkeit hast du in der Innung, weil die Innung im Prinzip ein relativ kleines Netzwerk, also in dem gesamten Konstrukt ist. Und du hast vollkommen recht. Und wir brauchen neue, junge Leute. Wir brauchen frisches Blut. Weil der Gedanke der Gilde, so wie früher die Innung auch aufgebaut war, hat dafür gesorgt, dass der Handwerksmeister zu tun hat und hat Aufträge hin und her geschoben und hat auch dafür gesorgt, wenn es ihm nicht so gut ging, wenn er krank wurde, wenn er gestorben ist, dass die Familie aufgehört. Das ist ja rum, ja. Am Ende, klar, sorgen wir schon so ein bisschen füreinander, aber wir sind jetzt eine Dienstleistungsgesellschaft. Und deshalb brauchen wir auch junge Leute, die auch sich in den Dienst der Sache stellen, die sagen, okay, wenn ich was gebe, kommt wieder was zurück. Und das ist im Prinzip das Schöne. Du kannst was verändern. Du kannst ein Teil dieses Netzwerks sein. Und das
Wir
macht
haben
es auch
ja
so spannend, ja?
auch viel gelernt in unserem Ehrenamt in vielen Jahren,
Ja,
in den vielen Jahren.
natürlich. Natürlich. Also wir haben uns auch weiterentwickelt. Ja, weil da natürlich auch ganz coole Leute dabei sind, von denen du auch was lernen konntest, auch in jungen Jahren. Und das hat es ja auch spannend gemacht. Also ich muss sagen, ich habe viel reingegeben, habe aber auch viel dazugelernt und möchte da auch am Ende nichts davon missen. Aber ein Beispiel, ja, du hast jetzt Corona genannt. Aber was bei uns so in Rheinland-Pfalz hängen geblieben ist und auch in Nordrhein-Westfalen, das war ja das Unwetter im Ahrtal. Und da
Stimmt.
waren ja auch viele Betriebe davon
Ja.
betroffen. Und wir haben gesammelt über die gesamte Berufsorganisation. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Wir haben dadurch die Betriebe unterstützt. Auch das war eine total coole Sache. Das hat so viel Solidarisierung, auch gezeigt. Oder wenn irgendein Betrieb ein Problem hat, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Unfall ist, ein Brand oder was auch immer. Ja, dann sind andere Betriebe da, die unterstützen. Und
Ja.
also ich kann auch jedem nur raten, nochmal, die Innung ist unser Motor.
Ja.
Und da bist du im Prinzip relativ auch, da bist du jemand und da kannst du auf eine relativ einfache Art und Weise was bewegen. Und wir brauchen junge Leute, wir brauchen junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch ihren Beitrag dazu leisten. Nochmal, du kriegst mehr zurück, wie du investierst. Das ist so. Und ob du dann nachher weitermachst, ja, das liegt ja an jedem selbst. Ob du dann wie Karl-Heinz Landesinnungsmeister, Meisterin wirst, haben wir übrigens auch zu wenige Frauen, Mädels, die sich da engagieren, oder sogar noch darüber hinaus. Das liegt ja an jedem selbst. Aber die Innung finde ich schon ein wichtiges Netzwerk, da sollte man als Handwerker unbedingt dabei sein.
Einen Aspekt möchte ich kurz noch einwerfen, genau was die Innung betrifft. Es ist ja auch so, es gibt ja nicht nur seriöse Handwerker, ne? Und da ist natürlich auch die Innung auch für Kunden ein toller Ansprechpartner, weil sie gehen dann halt zum Obermeister oder fragen halt in der Innung nach, ich habe hier ein Problem, wie können wir das lösen? Und der Gedanke, den du gesagt hast mit dem Ahrtal und der Klimawandel ist ja da, der kommt ja. Das heißt, diese ganze Unwettergeschichte wird auch noch viel, viel schlimmer. Wir haben ja auch als Handwerker eine gewisse Verpflichtung, unserem Kunden im Notfall zu helfen oder uns gegenseitig zu helfen. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass da gruselige Dinge in Sachen Wetter auf uns zukommen, sollten wir auch als Innungen und Verbände mal drüber nachdenken, wie wir diese Zukunft irgendwann mal bewältigen werden.
Ja, also wo man durchaus mal drüber nachdenken könnte, Karl-Heinz, das überlasse ich jetzt dir, ob du es rausschneidest oder nicht, ob wir eine Gewerkschaft brauchen in der heutigen Zeit. Da könnte man mal drüber nachdenken. Wenn du guter Geselle, guter Mitarbeiter bist, dann bist du quasi dein eigener Manager. Dann kannst du dich auch in einem guten Unternehmen, kannst du dich auch gut verkaufen. Und ich glaube, das zeichnet auch so die Innungsbetriebe aus, dass die auch gute Mitarbeiter entsprechend gut behandeln und dass man im Prinzip auch da gut aufgehoben ist. Also das würde ich mal so in Frage stellen. Wenn ich kein Unternehmer wäre und wäre Mitarbeiter, ich wüsste schon auch, wie ich ein gutes Unternehmen finde. Da ist die Innung ein Qualitätsmerkmal
Ja.
und wie man sich dabei auch im Prinzip gut und vernünftig positionieren kann.
Wir kommen ja gleich im nächsten Punkt auch noch dazu. Aber abschließend zu dem Thema Gewerkschaft ist schwierig, da sich zu äußern, weil da natürlich auch sehr viele Befindlichkeiten mit zusammenhängen. Aber eine Sache ist auch sicher. Die Situation, die wir im Moment haben, dass wir alle Preise nur immer weiter nach oben schieben, die ist nicht gut. Ja, und das, ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das erforderlich ist. Alle Kosten steigen, alles wird schwieriger. Aber wie im Moment ist ja so, dass wir sowohl beim Bereich Materialien als auch beim Bereich Lohn, wir kennen ja nur einen Weg, immer teurer. Und wir müssen auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen, wir kommen in Bereiche, wo Kunden irgendwann mal sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten. Das ist keine gute Entwicklung. Ja, auch da müssen wir dann mal drüber nachdenken, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Wenn wir immer alles nur teurer machen, das kann auf Dauer nicht funktionieren.
Da habe ich am Ende noch ein Thema. Da würde ich mich mit dir gerne unterhalten. Ich würde jetzt aber gerne, bevor es
Weitermachen.
jetzt wirklich zu philosophisch wird, mal auf den sechsten Mythos gehen. Also ich brauche keine Homepage, ich brauche keine Social Media, um bekannt zu sein, Aufträge zu bekommen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda reicht da vollkommen aus.
Genau, früher kannte man sich im Dorf, ne? Und da hat der Kalle gesagt, der Müller macht mein Dach, ja, den kenne ich schon 100 Jahre, der macht es. Aber wir sind ja in so einer modernen Zeit geworden, wo alles quasi im Internet gegoogelt und nachgeschaut wird, ja. Manchmal gibt es ja auch so in diesen diversen Dachdeckerforen Aussagen, wo echt gruselig sind, ja, wo du denkst, boah, das ist echt schwierig, ja, das kann eigentlich, damit kann man eigentlich nur auf die Nase fallen. Aber tatsächlich ist es so, sowohl Mitarbeiter wie auch Kunden gucken sich heute an, wo sie arbeiten wollen oder wem sie den Auftrag geben wollen. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie im Internet gar nicht sichtbar mehr bist, ne? Gar keine Referenzen zeigst und auch nicht darstellst, ich sage immer, tue Gutes und rede drüber. Und wenn du das halt nicht machst, dann wirst du halt auch wahrscheinlich nicht mehr so sehr berücksichtigt werden, was Mitarbeiter angeht. Coole Mitarbeiter schauen sich mittlerweile um, gucken, was im Internet so da ist, schauen auf Social Media und die gehen in die coolen Betriebe, ja. Und wenn du, das hat jetzt auch was mit Nachfolge zu tun. Wir haben ja das Problem, in den nächsten 5 Jahren, keine Ahnung, 150, 200.000 Betriebe brauchen im Handwerk einen Nachfolger und die sind nicht da. Dann müssen wir uns doch auch darüber im Klaren werden. Wir kommen jetzt in so einen Käufermarkt rein. Das heißt, auch Nachfolger können sich aussuchen, welchen Betrieb sie wollen. Das heißt, wenn du überhaupt mal drüber nachdenkst, dass du einen Betrieb mal weitergeben möchtest, dann sollte der vielleicht so geil aufgestellt sein, dass den auch jemand haben möchte. Und auch da kannst du Social Media Homepage zeigen, wer du bist, was du kannst, was du machst. Und dann wirst du auch da einfacher haben, Kundenansprache, Mitarbeitergewinnung.
Also, man kann es abkürzen. Klabbern gehört zum Handwerk.
Ja.
Eine coole Homepage, die musst du haben, da musst du investieren. Und das ist auch heute von den Kosten her überschaubar. Die Homepage ist dein Wohnzimmer, das ist dein Zuhause. Und Social Media ist die Verbindungsstraße dazu. Also, wenn du investierst, dann investiere nicht auf fremden Grundstücken. Also, das heißt, bau kein Haus auf fremden Grundstücke. Das heißt, wenn du Social Media machst, mach das nur, um deine, ja, Follower auch auf deine Homepage zu bekommen, um darauf im Prinzip dann gestalten, zu verwalten, was du auch gerne machen würdest. Das gehört mit dazu. Wenn ich überlege, wir sind jetzt beide auch schon echt lang selbstständig, darf ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Aber was es heute für Möglichkeiten gibt, auch für kleine Handwerksbetriebe, sich in der Öffentlichkeit gut darzustellen. Und das hat nichts mit der Kohle zu tun. Wir sehen auch Leute im Bereich Social Media, Insta oder Facebook, ja, die investieren gar nicht viel, die sind nur präsent und das ist einfach nur cool. Und hätte wir die Möglichkeit vor 20, 25 Jahren gehabt, das hätten wir doch sofort unterschrieben, oder?
Auf
Also
jeden auf.
investiert da drin. Das ist
Ja.
elementar wichtig.
Und abschließend zu dem Punkt möchte ich noch sagen, macht eine schöne Homepage, macht schöne Videos und Fotos für Social Media. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du denkst, oh Gott, ja, das ist ja das Grauen pur. Natürlich muss es authentisch sein. Ich glaube, das ist wichtig. Das finde ich übrigens wichtig, ja. Egal, was du tust in Social Media, das sind ja diese Influencer-Geschichten, wo die Hälfte einfach gelogen ist. Das solltest du als Handwerker nicht tun, ja. Tritt authentisch aus, zeig, was du kannst, wer du bist. Aber sollte halt auch schon geil und schön sein, weil ganz ehrlich, also hässliche Dinge gehören halt nicht ins Internet, ja. Das musst du einfach lassen. Und wenn deine Mitarbeiter Videos machen, guck, dass sie gut angezogen sind, dass sie nette Videos machen, dass sie dabei lächeln, dass vielleicht die Sonne scheint, das nur noch so als Tipp. Also es gibt echt viel gruselige Sachen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch mittlerweile zunehmend, ich behaupte jetzt mal, das liegt daran, dass wir seit 4 Jahren einen Dachdecker-Podcast machen und immer wieder über das Thema reden. Und damit sind wir die Propheten im eigenen Lande, ja. Über diesen Joke, der intern ist, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal lästern.
Insider,
Ist ein
Insider.
Insider-Witz, genau. Nee, ich glaube, wir haben schon auch mit dazu beigetragen, dass Kollegen mutiger werden und sich zeigen. Und zeigen, was sie tun, warum sie es tun und wie sie es tun. Und das macht mich echt auch ein bisschen stolz. Und boah, es gibt schon geile Betriebe, muss man echt
Ja,
sagen.
muss man echt sagen, es gibt schon coole Kollegen, muss man schon sagen. Also zum Beispiel die Dachkrone ist ja
Ja.
auch ein Beweis dafür, dass man auch im Handwerk sich gut positionieren kann, auch die Betriebe, die da mit dabei sind. Also es ist echt gut und für alle Dinge, da musst du auch keine riesige Kohle investieren. Nochmal, das geht auch relativ einfach und ist auch für Einmannbetriebe darstellbar. Punkt, Ende aus.
Weiter geht's.
Siebter
Siebter und letzter
Mythos.
Punkt, genau.
Ja, genau. Digitalisierung wird völlig überbewertet und belastet mehr, als es hilft. Und das sage ich zu einem Digitalisierungsnerd.
Aber wirklich, aber wirklich. Damit schließt sich auch der Kreis des heutigen Podcasts. Und tatsächlich ist mir der Punkt sehr wichtig, ne? Ja, Digitalisierung kann dich nerven, fertig machen, stressen, unnötig sein, viel Geld kosten, ist gar kein Thema. Aber die Prozesse in der Digitalisierung sind's, ne? Und ich glaube, und jetzt sind wir wieder bei meinen Lieblings 80, 90% sind Kleinbetriebe mit 3, 5, 8 Mitarbeiter. Es geht um Lebenszeit, ne? Um Gewinn. Also viele sehen ja, wie die Skalierung auch, Digitalisierung als Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen oder keine Ahnung, was auch immer. Aber ich glaube, erstmal muss man den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, ich gucke mir mal an, was brauche ich überhaupt, um erfolgreich zu sein? Was brauche ich, um mein Tagesgeschäft schnell zu erledigen? Es macht keinen Sinn, wenn du für 20.000 Euro den Server mit 5 Arbeitsplätzen bei dir in der Firma stehen hast und du brauchst 3 Tage, um ein Angebot zu schreiben. Dann bist du einfach am Ergebnis vorbeigelaufen. Du musst ja, also Digitalisierung fängt damit, also 3 Sachen erstmal. Erstens, was brauche ich überhaupt, um erfolgreich zu digitalisieren? Und das ist erstaunlich wenig. Du kannst die Hälfte meistens aus deinem Büro erstmal rausschmeißen, ja. Kauf einen geilen Computer, leg dir die richtigen Prozesse dazu. Dann das nächste ist Fokus. Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn du dich auch fokussierst auf das, was wirklich wichtig ist. Wir alle kennen's. Nimm das Handy in die Hand und plötzlich du scrollst durch 2, 3 soziale Netzwerke und plötzlich sind 5 Stunden rum, ja. Und du fragst dich, was eigentlich mit deinem Tag passiert ist. Also, hey, passt euch an die eigene Nase, ihr wisst es doch selber. Wie viel Zeit kann man eigentlich verdummen, ja, wenn man Digitalisierung dazu nutzt, um sich halt bespielen zu lassen? Du musst in die aktive Position gehen, das heißt, du musst dir mal bewusst entscheiden, wie viel Zeit möchtest du investieren und was gewinnst du dadurch? Und erstmal gewinnst du Lebenszeit. Wenn wir statt 7 Tage nur noch 3 oder 4 Tage brauchen, um unser Tagesgeschäft zu erledigen, hast du Zeit für Familie, für Sport, Gesundheit, Ernährung. Und du musst halt mal lernen, wie Digitalisierung funktioniert. Dazu brauchst du einen starken Fokus. Fokus bedeutet, alles, was nervt, erstmal abschalten. Die ganzen Dingel, Dongel, Nachrichten, die ständig auf deine digitalen Geräte kommen, abschalten. E-Mails 2, 3 Mal am Tag lesen und bearbeiten. Solche nur mal als die Schnelle. Also, ich glaube, Digitalisierung ist total geil, weil wir heute Dinge machen könnten, die wir noch nie machen konnten. Aber wir beide sind ja auch so Spielkinder, ja. Anstatt dass wir immer nur sagen, das reicht, was wir haben, packen wir ja immer noch was Neues drauf. Da noch eine Schnittstelle, da noch ein Netzwerk, da noch eine Verknüpfung und plötzlich ist der Tag rum. Irgendwie ist es geil, was wir tun. Aber Michael, ich behaupte schon mal, ob das immer uns so weiterbringt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Reduzierung, Minimalismus, Fokussierung auf das wirklich Wichtige, dann kann man auch Digitalisierung mit den richtigen Prozessen umsetzen. Du hast es, du weißt es, wir haben schon oft darüber gesprochen. Ein scheiß Papierprozess wird digitalisiert auch nicht besser. Und Ich habe es gemacht, ja. Ich kann es auch zeigen, wenn es jemand nicht glaubt. Man kann mit extrem wenig extrem erfolgreich sein, wenn man es möchte, ja. Manche haben auch Spaß dran, rumzuspielen, aber Digitalisierung muss einfach dem Zweck dienen. Ah, da fällt mir dieser Vergleich mit dem Bauhaus ein, ne? Wie war das? Form, Follow, Function heißt doch das, glaube ich, dieser Spruch, ne? Diese Architekten, die lieben das doch. Also wer es nicht kennt, Bauhaus mal googeln. Der hat irgendwann mal gesagt, wir reduzieren uns auf das Wen auf das wirklich Wichtige. Und die Form muss der Funktion folgen. Und jetzt sage ich noch so ein bisschen ketzerisch, die ganze Digitalisierung muss uns Unternehmern folgen. Sie muss uns nämlich helfen und darf nicht belasten.
Ich muss eben so grinsen, als du sagtest, da kommen da irgendwelche Nachrichten, man ist abgelenkt.
Haha.
Das ist auch ein Grund, weshalb wir das jetzt auf YouTube aufnehmen, unseren Podcast. Ich weiß nicht,
Ja.
ob dir das auch so ging, aber ich habe das ja gesehen, früher, als wir das noch nicht gemacht haben, da hast du irgendwie eine WhatsApp gekriegt. Und eben habe ich auch eine gekriegt auf
Ah
meine
ja,
Uhr.
ich
Und ich
habe
war
ja.
geneigt dazu, jetzt drauf zu gucken, mein Handy rauszuholen oder auf einen anderen Bildschirm. Du kannst gar nicht anders,
Ja,
ja.
ja, ja,
Du
ja.
kannst gar nicht.
Das ist übrigens
Ja.
der Grund, warum ich keine Apple Watch mehr habe, ne? Die habe ich weg. Weil es
Okay.
hat mich, also ich fand die Gesundheitsfunktion geil, aber dieses ständig, dass irgendwas mich am Arm benachrichtigt, hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen habe ich keine mehr.
Ich habe das jetzt übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, so ein
Abgeschaltet,
Ora-Ring.
ne?
Ja, nee, so ein
Ah ja.
Ora-Ring. Das ist noch cooler, muss ich sagen. Das sind noch mehr Informationen, weil
Ja.
mir das auch wichtig ist, wie so meine. Ich bin jetzt mit Sicherheit niemand, der laufend zum Doktor läuft. Das liegt mir fern. Aber ich will schon sehen, wie
Ja.
so mein Schlafrhythmus ist,
Ja.
ja, welche Performance ich so habe, weil ich schon auch
Gesundheitswerte.
genau der Meinung bin, das ist meine persönliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht.
Ja.
Und je besser mir es geht, desto leistungsfähiger bin ich. Aber ich wollte, das war nur am Rande. Also wir haben viel zu viele Informationen.
Ja.
Darüber können wir uns nicht beschweren. Und als wir noch keine Möglichkeiten hatten, da so ein bisschen zu differenzieren, zu quantifizieren, waren wir wirklich überlastet. Ja, auf einmal haben uns Kunden zugemüllt mit E-Mails. Es kamen aus alle Ecke und Ende kamen Informationen auf uns zu. Und wir waren damit hoffnungslos überfordert. Das, was uns eigentlich die Arbeit erleichtern sollte, das hat uns quasi gegeißelt. Und heute sieht das ein bisschen anders aus. Also für mich ist die Digitalisierung ein Werkzeug. Eigentlich ist die Digitalisierung dafür da, dass wir in unserem Unternehmen chaosfähig sind.
Naja.
Ja, nicht mehr und nicht weniger. Und du hast richtigerweise gesagt, ja, der Prozess muss stimmen. Ja, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich einen digitalen Scheißprozess. Heißt also, wenn wir jetzt wieder auf das Thema zurückkommen, was du vorhin genannt hast, dass wir nicht noch teurer werden dürfen, dann müssen wir uns besser organisieren.
Ja.
Wir müssen bessere Prozesse einführen und die können wir digitalisieren. Am Ende muss die Digitalisierung dazu führen, dass wir mehr Zeit für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden haben, dass wir andere Dienstleistungen anbieten können, dass wir es einfacher machen können. Es wird keinen digitalen Dachdecker geben, da sind wir uns einig, aber so geistige Routinearbeit, dass jemand da am Telefon sitzt und sagt, ja, Frau Müller, lassen Sie uns mal gucken, wir machen einen Termin aus. Ja, da kann der Chef Sie mal zurückrufen oder einen Zoom-Termin machen. Das kannst du über Online-Terminvereinbarung machen.
Ja, das
Oder eine
stimmt.
Vorqualifikation der Kunden oder die Kunden ihre persönlichen Daten eingeben. Dafür ist Digitalisierung gut. Baustellen-App, so wie ihr das macht, dass du zu Hause abends sitzt und bist informiert über die Tätigkeiten deiner Mitarbeiter, siehst alle Bilder. Das ist für mich auch Digitalisierung. Drohnenaufmaß, die vielleicht optimalerweise direkt in die ERP-Verwaltung mit einfließen, Projekte anlegen. Also, das ist doch elementar wichtig. Ja, und ich finde, man muss da so sehen, ob du WhatsApp brauchst, ja, oder Facebook privat jetzt. Das ist für mich keine Digitalisierung, sondern am Ende geht es darum, unsere Kunden sind bereit dafür. Die meisten meiner Kunden, die haben WhatsApp, die nutzen das auch. Die meisten bestellen auf Amazon, ja, die können
Ja.
damit gut umgehen und die meisten sind auch auf Facebook unterwegs. Also, und wir müssen uns dem anpassen und
Ich habe so
dafür
ein,
gibt es Digitalisierung.
genau, ich habe so ein neues Lieblingsmotto seit kurzem. Das heißt Handwerk einfach machen. Und
Genau.
das impliziert zwei Aussagen. Die erste Aussage sagt, mach's einfach. Ja, also guck deine Tagesprozesse an und wenn die kompliziert sind, mach's doch einfach. Best Practice ist ja ein Thema von mir, das weißt du, das liebe ich ja. Und Minimalismus und Best Practice ist das, was mich in den letzten 4 Jahren am meisten vorangebracht hat. Einfach machen. Das heißt, guck dir deine Prozesse an. Ganz ehrlich, für mich gehört heute Software nicht mehr in die lokale Installation. Kann man machen, wenn man es geil findet. Große Betriebe geht's nicht anders, gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, die kleinen und mittleren Betriebe, 5, 8 Mitarbeiter, die brauchen keine eigene komplizierte Hardware und Software mehr. Das kannst du alles in die Cloud schmeißen. Dann diese Baudoku, du hast es erwähnt, finde ich total wichtig. Du musst einfach in Echtzeit wissen, was in deinen Baustellen passiert. Und wie geil ist es, wenn du weißt, was passiert, ohne dass du dazu erstmal einen halben Tag irgendwo rumfahren musst. Ja, diese verdummte Arbeitszeit, die man manchmal auch hat, finde ich total geil. Und der zweite Punkt von Handwerk einfach machen ist, komm in die Stadt, geh in die Puschen, gib Vollgas, leg los, ja. Wir haben jetzt Hund, das ist, glaube ich, der 111. Podcast, 110. Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben. Wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass man einfach nicht in die Puschen kommt, dass man einfach nicht. Mach doch einfach mal, ja.
Wenn du wir es haben hast, aber so gut wie keinen ausfallen lassen, muss man auch sagen. Auch wenn wir manchmal auch keine so richtige Böcke hatten, auch keine Zeit, hat der eine den anderen immer wieder mitgebracht.
Motiviert, ja. Das macht schon Spaß, ne? Ich finde auch, dann ist ein Podcast sinnvoll. Nee, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du ein Problem hast, einen Prozess hast, einen Mitarbeiter hast und es stört dich, dann änder es doch bitte sofort, ja? Komm doch mal, deswegen Handwerk einfach machen heißt, leg doch mal los. Mach doch einfach mal, ja. Wenn du ein Problem hast, änder es doch. Wenn dich was quält, änder es doch. Wenn dein Prozess nicht funktioniert, ändere ihn doch. Du bist doch nicht verpflichtet, weder beruflich und privat, dich jeden Tag zu quälen. Ja, das muss es wirklich nicht sein. Und ich glaube, damit können wir dann auch so zum Schluss zum heutigen Podcast kommen. Und ich wollte es mir ersparen, ich mach's doch nicht, ne? Vor kurzem hat ein Berufskollege zu uns beiden gesagt, zu Michael und mir, wir sind die Propheten im Lande. Ganz ehrlich, natürlich gehen wir voran, natürlich probieren wir viel aus, natürlich haben wir eine Meinung, die wir auch gerne nach außen tragen, ob es jemand hören will oder nicht, aber ihr müsst doch den Weg gehen. Wir können doch nur in unserem Podcast sagen, was geil ist und was nicht und ob es geil ist und nicht, müsst doch ihr entscheiden. Also deswegen, ich glaube, man kann manchmal den Eindruck kriegen, wir machen das, weil wir so geil finden, uns selbst reden oder sprechen zu hören. Ganz ehrlich, das brauchen Michael und ich nicht, ja. Aber wir haben total Bock drauf und das, glaube ich, zeichnet uns aus, unser Wissen aus 35 Jahren Erfahrung weiterzugeben. Ob ihr das geil findet oder nicht, ob ihr das nachmacht oder nicht, das spielt an dieser Stelle keine Rolle.
Ja, und ergänzend, wir meinen es gut.
Ja.
Ja, darum geht es auch und um nichts anderes. Weil deshalb sind wir auch Ehrenamtler, weil wir der Meinung sind, es ist unsere Aufgabe, auch so ein bisschen, was den Berufsstand zurückzugeben. Und das machen wir auf unsere Art und Weise. Ja. Du in deiner Funktion, ich in meiner Funktion und auch über den Podcast. Und weil es auch Spaß macht. Ich glaube, weil wir uns auch gut verstehen. Und am Ende ist es auch so, auch bei dem Podcast lernen wir einiges dazu.
Ja, ja.
Auch wenn du versuchst, anderen dabei zu helfen, hilfst du dir am Ende damit auch selbst. Und ich glaube, das macht es auch spannend.
Also, und das Lustige ist ja, Michael, das, was wir heute sagen, kann ja sein, dass im halben Jahr schon gar nicht mehr stimmt. Auch wir sind ja den Veränderungen der Zeit unterworfen, ja. Also wenn wir vor 2 Jahren in einem Podcast was gesagt haben, haben wir vielleicht uns heute schon weiterentwickelt, verbessert oder sehen es völlig anders. Aber ein Podcast ist ja eine Zeitlupe. Wenn wir heute den Podcast aufnehmen und heute über diese Themen sprechen, wie wir es gerade gemacht haben mit diesen 7 Mythen, dann ist es unser Wissen und Erkenntnis und Aussage von heute. Die kann morgen schon ganz anders sein.
Wird wahrscheinlich auch so sein. Aber was immer ist, immer, auch hier wieder bei diesem Podcast, wir haben einfach wieder viel zu viel Zeit gebraucht, oder? Ich dachte, das wird
halbe Stunde.
Quick and dirty, eine halbe Stunde, aber das schaffen wir auch nicht. Aber egal.
Wir ein bisschen labern tun wir halt auch gern, ja. Das muss man uns halt auch zugutekommen lassen. Aber ich würde sagen, belassen wir es dabei, oder? Hat Spaß gemacht. Alles Gute an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Demnächst gibt es auch wieder einen Podcast, wieder mit einem Lieferanten, der wird euch vielleicht gefallen. Es geht um Absturzsicherung. Und letztendlich hängt da auch das Leben unserer Mitarbeiter dran. Wird, glaube ich, auch spannend für euch.
Ja, auf jeden Fall. Also Karl-Heinz, nochmal vielen Dank. Auch
ich danke dir.
Sehr viel Spaß gemacht, auch an euch. Bleibt gesund, bleibt tapfer, bleibt fleißig. Ja, haltet durch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.